Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Solarparks sind technische Bauwerke in der Kulturlandschaft. Sie haben Auswirkungen auf den Naturhaushalt und auf das Landschaftsbild. Im Vergleich zu manch anderen Bauvorhaben wird zwar nicht die gesamte Anlagenfläche versiegelt, aber durch das Aufstellen der Module beispielsweise entstehen verschattete und besonnte Bereiche auf der Fläche. Beim Bau des Solarparks werden Pfähle in den Boden gerammt, Kabelgräben ausgehoben, eventuell Zufahrtswege angelegt. Der Boden wird bearbeitet und Lärm verursacht. Die Auswirkungen sind dabei immer abhängig vom Standort, von der Vornutzung natürlich und dem Design der Anlage, wie zum Beispiel der Einfriedung, der Modulgröße und Technik oder der Aufständerung und dem Reihenabstand. In jedem Fall stellen Solarparks einen Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dar, der ausgeglichen werden muss. Aber was bedeutet das? Wie erfolgt die Ermittlung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkprojekten? Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Tina Beer und mein heutiger Gast ist Dr. Julia Thiele, Fachreferentin für naturverträgliche Solarenergie am KNE und Autorin der Publikation Bilanzierung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkprojekten, spezifische Ländervorgaben für die Eingriffsregelung. Die ist Ende 2024 beim KNE erschienen und auf unserer KNE-Internetseite zu finden. Ja, wir wollen heute beleuchten, was die Eingriffsregelung ist und wie sie nach Empfehlungen der Bundesländer für Solarparkprojekte umgesetzt werden kann. Und wir werfen auch einen Blick auf die Ergebnisse einer Umfrage zu der Publikation, die bis Anfang März online durchgeführt wurde. Herzlich willkommen, Julia.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank, liebe Tina, für die Einladung.
Julia, zu Beginn natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Eingriff?
Nach § 14 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz sind Eingriffe Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Stellen wir uns vor, dass ein Solarpark auf einer ehemaligen Deponie, einer sogenannten Konversionsfläche, errichtet werden soll, die bereits vor einigen Jahren stillgelegt wurde. Der Solarpark verändert durch die aufgestellten Module, die sich auch farblich von der Umgebung unterscheiden, den Charakter der Landschaft oder kann durch die Hanglage auf der ehemaligen Deponie von beispielsweise auch Erholungssuchenden gut gesehen werden. Durch die Umzäunung bildet der Solarpark eine Barriere für Tiere. Er verändert durch die großflächige Verschattung den Lebensraum von Flora und Fauna, dem Boden und das Mikroklima. Möglicherweise werden auch Gehölzstrukturen entfernt, die nach der Stilllegung der Deponie aufgewachsen sind. Da Solarparks also immer Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen, ist die Eingriffsregelung kein Nice-to-have. Sie muss bei jedem Solarparkprojekt berücksichtigt werden. Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes müssen also immer erhalten oder ausgeglichen werden.
Julia, da sind wir jetzt schon mitten im Thema. Ganz kleinen Moment, kannst du noch mal den Zuhörenden kurz darstellen, was die Eingriffsregelung eigentlich ist?
Sehr gerne. Ich mache es zunächst kurz und bündig. Ziel der Eingriffsregelung ist es, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch außerhalb von Schutzgebieten zu sichern und zu erhalten. Mit der Eingriffsregelung wird ermittelt, welche erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Dies ist natürlich immer eine Risikoabschätzung. Das tatsächliche Eintreten der Wirkung kann ja keiner vorhersehen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Verursacher eines Eingriffs, also in unserem Fall der Betreiber des Solarparks auf der Deponie, erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vorrangig zu vermeiden hat. Nicht immer können alle Beeinträchtigungen eines Bauvorhabens vermieden werden. Dann müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation festgelegt werden. Kann ein Eingriff durch Maßnahmen nicht vollständig kompensiert werden, stellt die Ersatzzahlung das letzte Mittel in der sogenannten Entscheidungskaskade dar.
Gehen wir nun etwas näher auf die Umsetzung der Eingriffsregelung ein. Wie soll die Leistungsfähigkeit und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes erhalten bzw. ausgeglichen werden? Du sagtest gerade schon sowas von Entscheidungskaskade.
Genau. Um die Umsetzung der Eingriffsregelung vorzustellen, gehe ich zunächst auf die Entscheidungskaskade ein und versuche sie anhand eines Beispiels zu verdeutlichen. Im Rahmen der Eingriffsregelung wird zunächst geprüft, ob durch ein Vorhaben erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind und ob diese durch geeignete Maßnahmen vermieden werden können. Der Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen wird Vorrang vor ihrem Ausgleich eingeräumt. Vermeidungsmaßnahmen, also die erste Stufe in der Entscheidungskaskade, zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor Eintritt einer Beeinträchtigung ergriffen werden. In unserem Solarpark auf der Deponie könnten im Bereich mit Gehölzen beispielsweise diese ausgespart werden oder die Gehölze in den Park integriert werden, damit sie letztendlich nicht entfernt werden müssen. Die Modulplatten könnten mit einem Abstand geplant werden, damit Licht und Wasser unter den Modultisch gelangt, und es könnte ein Abstand von 6 Meter zwischen den Modulreihen festgelegt werden, da die Artenvielfalt auf den besonderen Bereichen besonders hoch sein kann. Die Auswahl geeigneter und verhältnismäßiger Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen erfolgt immer vorhabensspezifisch. Ich habe hier auch nur ein paar Beispiele von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgeführt. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen werden durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert. Bildlich gesprochen, die nächsten Stufen in der Kaskade. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden bei der baurechtlichen Eingriffsregelung unter den einheitlichen Begriff des Ausgleichs zusammengefasst, und heute beschränken wir uns hierauf. Ausgleichsmaßnahmen haben zum Ziel, die Funktionen des Naturhaushaltes in gleicher Weise und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederherzustellen oder neu zu gestalten. Ausgleichsmaßnahmen müssen in einem räumlich-funktionalen und zeitlichen Zusammenhang mit dem Eingriff stehen.
Werden beispielsweise die Gehölze auf der Deponie durch den Bau des Solarparks entfernt, so müssten gebietsheimische, standortgerechte Gehölze angepflanzt werden und am besten auf der gleichen Fläche, wo der Eingriff passiert, oder zumindest in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang, richtig?
Genau.
Und wie wird denn der Kompensationsbedarf für Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt?
Die Bundesländer haben jeweils ähnliche Verfahren zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs von Eingriffen in Natur und Landschaft entwickelt. Meist basieren sie auf dem Biotopwertverfahren. Biotope, definiert als Lebensräume von wildlebenden Tieren und Pflanzen, erhalten dabei je nach naturschutzfachlicher Wertigkeit festgelegte Punktwerte. Die Länder stellen dafür entsprechende Biotopwertlisten bereit. Beim Biotopwertverfahren wird zunächst bestimmt, wie hoch der Wert der Fläche vor und nach dem Eingriff ist, bezogen auf das Deponiebeispiel. Es wird ermittelt, welche Biotoptypen mit welchem Umfang und Wert vor dem Solarparkbau auf der Vorhabenfläche sind und welche Biotoptypen nach dem Anlagenbau auf der Fläche sein könnten. Auf der ehemaligen Deponiefläche hätte sich beispielsweise extensives Grünland etablieren können, das nun durch den Solarpark überschirmt wird. Der Biotopwert wäre nach dem Eingriff geringer als zuvor. Das ist hier aber nur eine sehr vereinfachte Darstellung. Anschließend wird eine potenzielle Wertsteigerung durch geplante Kompensationsmaßnahmen ermittelt. Für den Solarpark auf der ehemaligen Deponie ist die Schaffung von Biotopstrukturen wie Totholzhaufen, Lesesteinhaufen sowie eine Hecke geplant, und der Wert von diesen neuen Biotopstrukturen wird in diesem Schritt ermittelt. In einem weiteren darauf folgenden Schritt erfolgt die Gegenüberstellung, die Bilanzierung von Wertminderung und Steigerung. Ziel ist es, dass der Wert vor dem Eingriff nicht unterschritten wird. Wenn der Ausgangswert trotz entsprechender Vermeidungsmaßnahmen unterschritten wird, dann müssten Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen festgelegt werden. Im Beispiel der Deponie müsste ein externer Ausgleich erfolgen, da die Wertminderung durch die Schaffung der Biotopelemente nicht ausgeglichen werden kann. Als Ausgleich kann beispielsweise die Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland festgesetzt werden. Natürlich wäre es wünschenswert, nur Flächen für den Solarparkausbau zu nutzen, die keinen externen Ausgleich auslösen, damit nicht weitere Flächen in Anspruch genommen werden müssen.
Okay, verstehe. Hast du noch ein weiteres Beispiel vielleicht für uns?
Sehr gerne. Unser Vorhabenträger möchte keine weiteren Mittel für eine externe Kompensation ausgeben und sucht deshalb einen anderen Standort. Die Standortwahl ist übrigens eine sehr wichtige Vermeidungsmaßnahme. Der Solarpark soll nun auf einer intensiv genutzten, artenarmen Ackerfläche errichtet werden. Auf der Anlagenfläche soll extensives Grünland entstehen und zur Vermeidung sollen unter anderem Biotopstrukturen geschaffen werden. Der entstandene Eingriff kann hier vollständig innerhalb des Geltungsbereichs ausgeglichen werden, da durch die Schaffung des Extensivgrünlandes und der Biotopstrukturen eine höhere Punktzahl im Vergleich zum Zustand vor dem Eingriff erreicht wird. Externe Kompensationsmaßnahmen sind für die Eingriffsregelung dann nicht mehr erforderlich. Auch das ist natürlich nur eine verkürzte Darstellung, um einmal die Entscheidungskaskade zu verdeutlichen und auch zu verdeutlichen, wie letztendlich der Kompensationsbedarf ermittelt wird.
Das heißt, das wäre jetzt ein Beispiel, wo alles auf derselben Fläche gelingen könnte.
Genau, richtig. Hier wäre dann kein externer Ausgleich mehr erforderlich.
Alles klar. Und wie wurde denn die Bilanzierung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkprojekten von den Ländern angepasst?
Für die Publikation Bilanzierung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkprojekten haben wir recherchiert, dass 6 Bundesländer, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein, Methoden zur Entwicklung des Kompensationsbedarfs entwickelt haben, die speziell auf die Kompensation von Solarparkprojekten ausgerichtet sind. Auch diese Ansätze basieren zumeist, jeweils in abgewandelter Form, auf dem Biotopwertverfahren. Um es konkret an einem Beispiel zu erklären, das Land Berlin hat einen Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen in Natur und Landschaft herausgegeben und berücksichtigt daran Solarparks. Solarparks werden in der Biotopwertliste als eigener Biotoptyp geführt und differenziert nach Anlagen mit einem geringen Grünflächenanteil und Photovoltaikanlagen mit einem hohen Grünflächenanteil. Der Grundwert von Anlagen mit einem hohen Grünflächenanteil hängt außerdem von der Pflege der Anlage ab. Eine extensive Pflege erhält den höchsten Grundwert. Das Berliner Bewertungsverfahren sieht auch einen Zuschlag für biodiversitätsfördernde und gegebenenfalls biotopvernetzende Maßnahmen im Bereich von Solarparks vor. Wird beispielsweise die Strukturvielfalt des Solarparks durch die Anlage von punktuellen Senken, Aufschüttungen, Rohbodenflächen oder auch Totholzhaufen erhöht, so steigt der Grundwert um 2 Wertpunkte. Die Anlagenstrukturen sind dafür dauerhaft zu sichern und gegebenenfalls zu erneuern.
Das ist Berlin ja ein sehr spezielles Beispiel. Der ist ein Stadtstaat. Ist ja auch interessant, dass er da überhaupt so intensiv Regelungen geschaffen haben. Wie handhaben das andere Bundesländer?
Sachsen hat beispielsweise im März 2024 mit einem Schreiben den Erlass zur Bewertung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen aus dem Jahr 2012 ersetzt. Die mit Modulen überstellten Flächen sowie die dazugehörigen Zwischenräume erhalten als Grundwert 8 Werteinheiten. Für die Anerkennung von 8 Werteinheiten müssen alle im sächsischen Leitfaden formulierten Mindeststandards umgesetzt werden. Zu den Mindeststandards gehören beispielsweise die biodiversitätsschonende Errichtung von Solarparks, der naturverträgliche Betrieb oder auch der Rückbau. Es bestehen zudem 3 Bonusoptionen für die mit Modulen überstellte Fläche sowie die dazugehörigen Zwischenräume, die jeweils mit einer Werteinheit angerechnet werden. Ich mache noch ein weiteres Beispiel eines Flächenlandes und zwar das Land Schleswig-Holstein. Hier wurde im September 2024 ein überarbeiteter Erlass über Grundsätze zur Planung von großflächigen Solarparks im Außenbereich veröffentlicht und hier werden auch Hinweise zur Umsetzung der Eingriffsregelung gegeben. Für die Anlagenteile innerhalb des umzäunten Bereichs zuzüglich der bebauten Flächen außerhalb der Umzäunung, zum Beispiel Nebenanlagen oder auch Zufahrten, sind Kompensationsmaßnahmen zur Einbindung der Anlage in die Landschaft und zum Ausgleich bzw. Ersatz betroffener Funktionen des Naturhaushaltes im Verhältnis von 1:0,25 herzustellen. Bei vollständiger Umsetzung von definierten naturschutzfachlichen Anforderungen an den Standort und die Ausgestaltung von Solaranlagen kann eine Reduzierung der Kompensationsanforderungen bis auf den Faktor 1:0,1 erfolgen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande zum Landschaftsbild. in den Arbeitshilfen der Bundesländer zur Bilanzierung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkprojekten gibt es im Vergleich zur Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes weniger konkrete methodische Hinweise zur Bewertung und auch Bilanzierung des Landschaftsbildes.
Warum geben die Länder jetzt eigene Leitfäden und Arbeitshilfen für die Ermittlung des Kompensationsumfangs bei Solarparkprojekten heraus?
Es ist so, dass immer mehr und immer größere Solarparkprojekten zu Veränderungen in der Landschaft führen, die einen Kompensationsbedarf auslösen. Diesen zu ermitteln ist angesichts der Vielzahl von Anlagenvarianten und auch der unterschiedlichen Auswirkungen immer eine große Herausforderung für die Genehmigungsbehörden und führt in der Praxis dann zu sehr unterschiedlichen Auflagen an Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Uns erreichen oft Anfragen von Projektierern und auch Flächeneigentümern, für die die Bewertung ihres Projektes nicht nachvollziehbar ist. Und dann entsteht der Eindruck einer willkürlichen Entscheidung. Die Dokumente dienen dann also einer besseren Nachvollziehbarkeit und auch einer besseren Vergleichbarkeit der Bilanzierungen. Gemeinsam ist den betrachteten Länderdokumenten, dass sie Mindeststandards oder Bonusoptionen enthalten, mit denen der Kompensationsbedarf reduziert werden kann. Gerade im Hinblick auf die Flächenknappheit ist hervorzuheben, dass eine Kompensation auf der Anlagenfläche den Vorteil bietet, dass keine weiteren Flächen für die entsprechenden Maßnahmen in Anspruch genommen werden müssen. Bei der Planung von Solarparks sollte daher immer ausreichend Raum für die Maßnahmen zur Verfügung stehen und Mittel für die Finanzierung auch langfristiger Pflegemaßnahmen vorgesehen werden.
Ah, okay, das ist also nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Dass aufgrund der vielschichtigen Herausforderungen und Auswirkungen bei der Planung von Solarparks immer ausreichend Raum für die Maßnahmen und auch die Finanzierung der langfristigen Pflegemaßnahmen vorgesehen werden. Julia, du hast erwähnt, dass den untersuchten Länderdokumenten gemeinsam ist, dass sie Mindeststandards oder Bonusoptionen enthalten. Konntest du auch feststellen, dass die Länder vergleichbare Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich genannt haben, also weitere Gemeinsamkeiten?
Ja, genau richtig. Es lassen sich Gemeinsamkeiten bezogen auf die naturverträgliche Gestaltung und Pflege der Anlage in den Dokumenten erkennen, auf die ich gerne kurz eingehe. Beispielsweise wird in allen betrachteten Leitfäden die Schaffung von Grünland bzw. von artenreichen Grünland mit einer extensiven Bewirtschaftung als Ziel formuliert. Hier wird also nicht nur die Gestaltung des Solarparks in Augenschein genommen, sondern auch die Pflege. Ein unheimlich wichtiges Thema, gerade wenn es um die Förderung der Biodiversität geht. In allen Bundesländern wird darüber hinaus die Intensität der Flächennutzung begrenzt. Dies erfolgt über unterschiedliche Maßnahmen, etwa über die Festlegung von einer maximalen Grundflächenzahl, also wie viel der Fläche letztendlich von Modulen überschirmt werden darf, aber auch durch Empfehlungen, wie groß letztendlich die Abstände mindestens zwischen den Modulreihen sein sollten. Sachsen hat hier beispielsweise in seiner Bonusoption einen Abstand von 6 Metern zwischen den Modulreihen vorgeschlagen. Viele der untersuchten Dokumente nennen als Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen auch Mindeststandards für die Durchlässigkeit der Anlage für Tiere.
Einige Länder haben also bereits Ansätze zur Bilanzierung des Kompensationsbedarfs von Solarparkprojekten veröffentlicht und darin verschiedene Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen. Ausführliche Informationen dazu finden sich ja in der Publikation auf unserer Internetseite. Es gab ja jetzt zur Veröffentlichung auch eine Umfrage. Wer hat denn da an der Umfrage teilgenommen und was wurde abgefragt? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
Zunächst möchte ich darauf verweisen, dass die Umfrage anonym war und dass sie nicht repräsentativ ist. Wir können daraus auch keine Rückschlüsse auf eine generelle Bewertung der von den Ländern erarbeiteten Bilanzierungsansätze ziehen. Bis Anfang März 2025 hatten rund 20 Personen an der Umfrage teilgenommen. Die Umfrageteilnehmenden sind überwiegend in Niedersachsen oder auch in Brandenburg tätig und arbeiten beispielsweise in Behörden, die an der Genehmigung von Solarparks beteiligt sind oder in Planungsbüros. Wir hatten gefragt, ob die in der Publikation vorgestellten Bilanzierungsansätze zur Ermittlung und Kompensation für Solarparks in der eigenen Arbeit Verwendung finden. 2/3 gab an, die vorgestellten Dokumente ganz oder teilweise für die eigene Arbeit zu nutzen. Als Grund wurde beispielsweise genannt, dass die Dokumente eine gute Orientierung für die Bilanzierung bieten. Weiter hatten wir gefragt, wie beurteilen Sie die Praktikabilität des von Ihnen angewandten Bilanzierungsverfahrens? Die Hälfte der Umfrageteilnehmenden beurteilte die Praktikabilität eher positiv. Sie würden Leitlinien geben, beziehungsweise auch klare Regeln definieren, die zu konsistenten Ergebnissen bei der Bilanzierung des Kompensationsbedarfs führen. Die positive Beurteilung wurde auch damit begründet, dass das Verfahren gut anwendbar sein und die Diskussion mit den Vorhabenträgern letztendlich dadurch erleichtert würde. Die Praktikabilität sei nicht immer gegeben. Dies meinte etwa die andere Hälfte, da beispielsweise der Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes kaum berücksichtigt werde. Die Formulierungen seien nicht immer klar und sie würden auch Spielraum lassen, sodass die Behörden die Kompensationserfordernisse letztendlich dann doch unterschiedlich auslegen.
Und wurde auch die naturverträgliche Ausgestaltung von Solarparks in der Umfrage thematisiert?
Ja, genau. Danke für die Nachfrage. In der Umfrage wurde nach einer Bewertung für die folgende Aussage gefragt. Solarparks werden seit der Einführung der in der Publikation vorgestellten Dokumente in den mir bekannten Bundesländern ökologisch hochwertig ausgestaltet. Ein Drittel der Umfrageteilnehmenden stimmte dieser Aussage teilweise zu, ein Drittel stimmte ihr nicht zu und das letzte Drittel, das machte keine Angaben. Gründe für eine teilweise Zustimmung war unter anderem, dass feste Vorgaben zu Mindeststandards gemacht werden, die die untere Naturschutzbehörde ansetzen kann und gewisse Mindestanforderungen gestellt werden. Es wurde aber auch angemerkt, dass es tatsächlich an einer Förderung fehlt, Solarparks über das Maß der Eingriffsregelung hinaus ökologisch zu gestalten und zu pflegen. Eine Ablehnung der Aussage wurde unter anderem damit begründet, dass die Gestaltung der Anlagen in der Regel von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestimmt wird. Der Investor möchte den maximalen Gewinn erzielen und das eigentlich vorliegende Fachwissen würde häufig nicht ausreichend berücksichtigt werden. Außerdem wurde angemerkt, dass die Arbeitshilfen nicht verbindlich seien. Wir haben dann auch noch gefragt, ob weitere Bundesländer ihre Bilanzierungsverfahren zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs speziell für Solarparks modifizieren sollten. Etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmenden hat zugestimmt und ein Drittel machte keine Angabe. Begründet wurde die Zustimmung damit, dass dies zu einer einheitlichen Handhabung in den Bundesländern und damit zu einer Beschleunigung des Ausbaus führen würde, dass Solarparks sich in ihren Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild grundlegend von anderen Bauvorhaben unterscheiden oder dass klare Vorgaben für Planer, Kommunen und den Vollzug dringend erforderlich seien. Wir hatten auch zum Abschluss gefragt, ob es noch weitere Mitteilungen zu der Thematik Ermittlung des Kompensationsbedarfs bei Solarparkvorhaben gibt. Dabei wurde der Wunsch geäußert, dass Planer in die Erstellung dieser Leitfäden mehr mit einbezogen werden sollten. Es bedarf außerdem verbindlicher, ökologisch akzeptabler Regelung. Zudem sei eine Erfolgskontrolle wichtig von den Maßnahmen, damit diese Ergebnisse letztendlich zur Beurteilung der Maßnahmen genutzt werden können und auch inwiefern diese Maßnahmen zukünftig berücksichtigt werden sollen, wie effizient sie letztendlich sind. Diese Einschätzung nehmen wir gerne in unsere Diskussion auf. Auch werden wir die Publikation aktualisieren und erweitern, sobald neue Dokumente zu Solarpark-spezifischen Bilanzierungsverfahren veröffentlicht wurden oder bestehende aktualisiert werden.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick in die Umfrage. Was ist denn jetzt dein Fazit aus der Beschäftigung mit den Länderdokumenten?
Ja, die ausgewerteten Länderdokumente zeigen, dass in einer fachlich korrekt umgesetzten Eingriffsausgleichsbilanzierung zahlreiche Vorgaben für eine ökologisch hochwertige Gestaltung und auch Pflege von Solarparks berücksichtigt werden müssen. Wichtig aus KNE-Sicht ist, dass diese Maßnahmen immer konsequent umgesetzt werden, sowie auf das entsprechende Projekt abgestimmt sind und damit die Bedingungen vor Ort, also beispielsweise das Relief, die Schutzwürdigkeit des Bodens, die entstandenen oder die entstehenden Biotope, vorkommende Arten oder auch Sichtbeziehungen berücksichtigt werden. Es gibt also nicht den Masterplan, der einfach auf jeden Solarpark und auf jede Anlagenfläche übertragen werden kann. Die Maßnahmenempfehlungen müssen daher so formuliert werden, dass sie an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden können. Ziel sollte aber immer sein, die Kompensation auf der Anlagenfläche umzusetzen, wenn dies naturschutzfachlich zu vertreten ist. Vor diesem Hintergrund sollten auch andere Bundesländer Handreichungen zur Bilanzierung von Solarparkprojekten zur Verfügung stellen. Mitarbeitenden von Umsetzungsbehörden sollte die sachgerechte und auch eine vollständige Darstellung der Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie die Festlegung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen damit erleichtert werden. Insbesondere für die zahlreichen Kommunen, die personell nicht gut ausgestattet sind, könnten solche Arbeitshilfen mit auch Bilanzierungsbeispielen eine Arbeitserleichterung darstellen. Aber auch für die Projektierer ist eine einheitliche und auch nachvollziehbare Bilanzierung des Kompensationsumfangs von Vorteil. Die Planungssicherheit und auch Qualität könnte maßgeblich erhöht werden, wenn die sozusagen Regeln je Bundesland von Anfang an klar formuliert wären. Dies hatten letztendlich auch die Umfrageteilnehmenden gefordert. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die Eingriffsregelung aufgrund von Umsetzungsdefiziten in der Kritik steht. Es ist daher zu betonen, dass neben den solarparkspezifischen Bilanzierungsansätzen ausreichend Ressourcen für eine fachgerechte Umsetzung und auch eine regelmäßige Kontrolle der festgesetzten Maßnahmen erforderlich sind, um den juristischen und naturschutzfachlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Ja, vielen Dank, Julia, für diese ausführliche und anschauliche Erklärung. Ich habe das Gefühl, wir könnten ja noch eine Stunde nur über Eingriffsregelungen sprechen und wie es genau gemacht wird und wie es von Standort zu Standort vielleicht unterschiedlich ist und wo es sich hinzugucken lohnt. Aber unsere Zeit ist für heute schon beendet. Insofern vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch dir, liebe Tina, dass ich hier sein durfte. Und natürlich möchte ich mich auch bei unserer Zuhörerschaft bedanken, von denen ich mich an dieser Stelle herzlich verabschieden darf.
Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, sich weitgehend mit dem Thema Eingriffsregelungen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen beschäftigen möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Internetseite. Ich sage danke fürs heutige Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.